Leidenschaftlich leben, leidenschaftlich glauben. Und es beginnt letztendlich mit einer Entscheidung. Will ich das überhaupt oder will ich das nicht? Ich möchte heute unter dem Thema "Ein verfuschtes Leben wird neu" einmal über Menschen nachdenken, oder vielleicht auch einfach mal diese Geschichte. Vor etlichen Jahren kam Sabine, sie heißt eigentlich anders, zu uns. Sie war am Ende. Mit Kokain und Alkohol betäubte sie ihr Leben. Ein Leben, das sie selbst auch nicht mehr als lebenswert empfand. Sie arbeitete in einer Kneipe, hat die Tag zur Nacht gemacht und geregeltes Essen, geregelte Beziehungen kannte sie nicht mehr. Zu ihren gläubigen Eltern hatte sie keinen Kontakt mehr. Sie schämte sich für ihr Leben. Sie hatte den Kontakt von sich aus abgebrochen. Auch wenn einst alles mal so gut aussah, es war hoffnungslos geworden in ihrem Leben. Falsche Menschen zur falschen Zeit brachten sie davon ab. Und nun, nach Jahren, schaut sie zurück auf ihr Leben voller Traurigkeit. Und immer wieder, so sagte sie uns dann auch, hatte sie Selbstmordgedanken. In ihrer Verzweiflung fährt sie zu ihren Eltern nach Hause und erinnert sich daran, es gab da doch mal eine Gemeinde, in der ich als Jugendliche war. Vielleicht kann dieser Pastor mir helfen. Dieser Pastor war ich. Und so klingelte sie eines Nachmittags bei uns, meine Frau öffnete und wir nahmen uns sehr, sehr viel Zeit, mit ihr zu reden. Wir führten ein langes Gespräch. Wie es ausging, kommt später. In der Bibel gibt es ein ähnliches Lebensbild. Da gibt es einen Mann, dessen Leben war verfuscht, eigentlich nicht lebenswert. Aber eine Begegnung mit Jesus Christus veränderte ihn vollkommen. Da ist es, aus Matthäus 9, folgende Verse ab Vers 9. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus, andere übersetzen auch mit Levi, in einer Zollstation sitzen. Komm und folge mir nach, sagte er zu ihnen. Und Matthäus stand auf, hier steht ein Wort, stand sofort auf. Er hat noch nicht mal nachgedacht. Er stand sofort auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragte er seine Jünger. Als Jesus das hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die meinen, sie seien schon gut genug. Wir sehen hier einen Menschen in Matthäus, der herauskommt aus dem Sumpf seines verfuschten Lebens. Eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus verändert sein Leben. Und ich glaube, hier ist der entscheidende Knackpunkt. Wenn wir leidenschaftlich leben und wenn wir leidenschaftlich glauben wollen, dann braucht es diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Zwei Dinge möchte ich betrachten. Wie wird Leben neu? Und der zweite Aspekt, für jeden von uns gibt es Hoffnung, auch heute noch, für Menschen, denen es nicht gut geht. Wer war dieser Matthäus? Als Jesus dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, steht hier. Am Zoll sitzen. Er war ein Zöllner. Markus, Lukas, alle haben diese Geschichte in der Bibel. Er wird auch, wie gesagt, als Levi bezeichnet. Und Levi bedeutet hinzugegeben oder Anbindung an Gott. Damals war Namensgebung ganz wichtig im Judentum. Und die Eltern von Matthäus haben bewusst diesen Namen gewählt und gesagt, wir möchten dieses Kind bei Gott anbinden. Es ist sein Kind. Gott, wir beten für dieses Kind und wir möchten, dass dieses Kind im Willen Gottes lebt. Mit Bedacht haben sie diesen Namen gewählt, sicherlich mit dem Wunsch, dass dieser Sohn auch tatsächlich dann einmal diesen Weg des Glaubens mit Gott wählt. Doch Matthäus wählt einen anderen Beruf. In egoistischer Weise stellt er sich bewusst gegen sein Volk. Er wollte Zöllner werden. Der Berufsstand, der bei den Juden absolut verachtet war. Zöllner und Sünder wurden bei den Juden in einem Atemzug genannt. Das war Abschaum. Das war ein Ausbeuter. Die mochte man nicht. Und wie konnte ein Jude sich gegen sein eigenes Volk stellen, um es auszubeuten? Das war für die Menschen unverständlich. Und von Anfang an war Matthäus auf der anderen Seite. Also nicht auf der Seite Gottes, nicht auf der Seite des Volkes, auf der anderen Seite. Der Berufsstand eines Zöllners wurde von Rom eingeführt. Rom war ja die Besatzermacht und sie hatten aus den jeweiligen Ländern, die sie besetzt haben, immer auch Menschen aus der Bevölkerung gewählt, denen sie gesagt haben, wir brauchen so und so viel Steuern. Wie viele Menschen leben hier? So und so viel Steuern brauchen wir. Du treibst sie ein. Wenn du mehr eintreibst, ist das deins. Das interessiert uns nicht, was du machst. Hauptsache, du lieferst uns so und so viel Geld ab. Damit war die Sache für sie in Ordnung. Sie kriegten ihr Geld. So, aber wenn jemand den Freibrief zum Gelddrucken bekommt, was macht man damit im Regelfall? Den missbraucht man. Wir sehen es an anderer Stelle in der Bibel bei Zachäus, der überdimensioniert reich wurde dadurch. Und als er zum lebendigen Glauben kam, hat er gesagt, ich gebe alles, das Vierfache von dem, was ich betrogen habe, zurück. So viel Geld hatte er im Laufe der Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte angehäuft. Und bei Matthäus war das sicherlich nicht anders. Die Zöllner standen auf der anderen Seite auch, aber auch unter dem Druck Roms. Sie mussten dieses Geld abliefern. Wenn sie schlechte Tage mal hatten oder schlechte Zeiten hatten, das interessierte Rom nicht. Sie mussten liefern. Und die Verachtung des Volkes war ihnen sicher. Sie galten als Ausbeuter. Ein guter Zöllner wusste, wie man sich bereichern kann und auch wie man das mit unsauberen Methoden hinkriegt. Auch das interessierte die Römer nicht, wenn unsaubere Methoden eingesetzt wurden. Fairness und Gerechtigkeit gab es nicht. Bis heute ist es ja so, Geld regiert die Welt. Und wer Geld hat, zockt die anderen überdimensioniert auch noch gnadenlos ab, um selber noch reicher zu werden. Das ist ja ein Problem. Ja, man kriegt ja nie genug. Und sicherlich war das bei Matthäus nicht anders. Diese Haltung ist uns heute ja auch nicht ganz fremd. In unserer kalt gewordenen Gesellschaft verhalten sich doch viele Menschen ähnlich. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Während es immer mehr Verlierer gibt, die sich sehr, sehr mühen müssen, um überhaupt einigermaßen klarzukommen im Leben, gibt es immer mehr Menschen, die reicher und reicher werden und die sich auch an den anderen, auch an der armen Schicht bereichern. Leider ist das so in Deutschland. Leider ist das in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem so. Geld regiert die Welt. Das ist nun mal so. Der Materialismus hat uns heute fest im Griff. Die meisten Menschen denken zuerst einmal an ihren Vorteil, an ihr Geld, setzen ihren Ellbogen ein. Und wenn es über Schwarzarbeit gehen muss, dann geht es eben über Schwarzarbeit. Hauptsache, ich verdiene mein Geld, mir geht es gut. Ich kenne diese Mentalität eines Matthäus, diese Denke eines Matthäus und die Denke vieler Menschen heute. Da gibt es eine Menge Parallelen. Matthäus hat einen Beruf gewählt, indem er sicherlich auch über Leichen geht, um das große Geld zu verdienen. Er hatte einen Beruf gewählt, durch den er seine eigenen Landsleute übervorteilt, sich nicht in ihren Dienst stellt. Das ist auch der Grund, warum die Bibel Zöllner und Sünder oft in einem Atemzug nennt, eben weil diese Menschen auf ihren Vorteil bedacht sind und ihr Leben im Regelfall auch nicht mit Gott führen. Matthäus war ein Mann, der Macht des Geldes erlegen war. Das Wesentliche im Leben, eine erfüllte Seele, eine zufriedene Seele, Dankbarkeit, Lebensglück, vielleicht auch Familie, Freundschaften pflegen, Nachbarschaft und so weiter. Ich glaube, das fehlte ihm. Und hier entsteht dann eine große seelische Not. Und das ist auch das, was ich mit großer Sorge beobachte. Viele Menschen, die heute reich sind, die ihre Häuser haben, denen es wirklich gut geht. Eigentlich sind sie sehr einsam. Ihre Seele schreit eigentlich bei vielen Menschen nach Hilfe. Weil das letztendlich kann man mit Geld und mit Reichtum seine Seele nicht befriedigen. Das kann man nicht. Ja? Und so schreit seine Seele nach Hilfe. Doch wo ist der Ausweg? Habe ich, Matthäus, überhaupt noch eine Chance? Mein Leben ist doch so verfuscht. Und Gott, wenn es dich wirklich gibt, was ich glaube oder auch nicht, ich weiß es nicht, hilf mir. Vielleicht war das der Schrei der Seele eines Matthäus. Und dann gibt es diesen Wendepunkt in seinem Leben, dass der Sohn Gottes vor ihm steht. Und der Sohn Gottes hat ja eine Spezialität. Der Heilige Geist schenkt es Jesus Christus in dieser Situation, dass er in die Seele dieses Mannes hineinschauen konnte. Und er sieht die tiefe Not dieses Mannes. Er sieht den Schrei nach Hilfe. Er sieht, wie Matthäus wirklich im tiefsten Innersten denkt, wie er fühlt, dass auch dieser Mensch einen weichen Kern hat, etwas Verletzliches hat, etwas, was ihm wehtut, etwas, was er vielleicht immer wieder zudeckelt. Aber es ist ja da. Und Jesus schaut da hinein, sieht das Herz dieses innerlich kranken Menschen, der ihn als den Arzt dringend braucht. Und darum sagt er am Ende auch, die Gesunden brauchen mich nicht, die von sich meinen, dass sie gut sind. Aber die, die eigentlich wissen, wie es wirklich um sie steht, die in ihrer Seele krank sind, die brauchen mich. Und das sieht er. Er sieht diesen Schrei der Seele des Matthäus. Und Jesus ist nun einmal Spezialist für notgeratene Seelen. Er sieht in Matthäus nicht diesen verachteten Zöllner und Sünder, er sieht in ihm zuerst einmal einen verletzten Menschen. Einen Menschen, der Hilfe benötigt. Und der Heilige Geist wird Jesus diesen Impuls gesetzt haben, gerade diesen Matthäus anzusprechen. Gerade diesen Mann, der so verletzt ist, der so einsam ist, der so runtergekommen ist, der so verfuschtes Leben hinter sich hat. Gerade diesen anzusprechen. Das ist sicherlich das Werk des Heiligen Geistes. Und Jesus handelt. Wie viel Liebe sehen wir hier bei Jesus Christus. Während die Juden vor diesem Zöllner ausspucken und ihre Verachtung kundtun, sieht Jesus sein verwundetes Herz. Er kann nicht vorübergehen. Er muss stehen bleiben. Er muss diesen Mann eine Möglichkeit eröffnen, wie er ihm helfen kann. Er spricht ihn an und ruft ihn heraus aus seiner sündigen Existenz. Er zeigt ihm, dass Gott persönlich und er, Jesus Christus sowieso, ein liebendes Interesse an diesem Menschen hat. Kommen wir zurück zu Sabine. Für sie und für alle Menschen dieser Erde gibt es Hoffnung. Der Sohn Gottes hat auch heute noch ein liebendes Interesse an jedem Menschen, ganz gleich, wie tief er im Sumpf seiner Sünde sitzt. Und genau diese Botschaft habe ich Sabine damals gesagt. Durch Jesus gibt es Hoffnung, der ein verfuschtes Leben neu macht. Und zwar vollkommen neu machen kann. Als Jesus dem Matthäus begegnete, spürte er im Herzen, dass Jesus etwas anderes ist. Es hatte sich sicherlich auch zu Matthäus rumgesprochen. Das Gerücht, der Messias sei unterwegs und der Messias ist da und der tut Wunder und ist das der verheißene Mann der Bibel. Es waren ja Juden. Die Juden haben ja darauf gewartet, dass dieser Messias kommt und sie endlich erlöst. Sie haben gehofft, dass sie Erlösung bekommen, zuerst einmal von den Römern, dass sie Befreiung bekommen. Dass Jesus so ganz anders kam, das stellt sich ja erst sehr viel später heraus. Und plötzlich steht dieser Jesus, von dem er gehört hat, vor ihm. Ist er der Sohn Gottes? Ist hier die Antwort auf alle meine Fragen? Ist hier der Weg, aus meiner Not herauszukommen? Kann dieser Mann mein Leben neu machen? Zwei Worte reichen aus. Folge mir. Folge mir. Und es bedeutet, bring den Mut auf, dein altes Leben hinter dir zu lassen. Bring Dinge vor Gott und vor Menschen in Ordnung. Kehre um, gib deinem Leben eine Wende um 180 Grad. Für Sabine hätte es bedeutet, ihre Vergangenheit zum Kreuz nach Golgatha zu bringen. Ich war ihr bereit, in der Seelsorge zu helfen, Altlasten abzuarbeiten, damit Leben eine neue Ausrichtung bekommt. Diese Schritte sind nötig, wenn es darum geht, folge mir nach, sagt Jesus Christus. Matthäus hörte und er stand sofort auf. Hier steht nicht, er bat Bedenkzeit. Er muss das erst mit seinen Verwandten, vielleicht war er verheiratet, das wissen wir nicht, prüfen. Und Jesus gibt dir dann mal in 2 Wochen Bescheid, ob ich das mache oder nicht. Hier steht, er stand sofort auf. Er hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Er wusste nicht, was 3 Jahre lang jetzt kommt. Er wusste nicht, dass am Ende das Kreuz von Golgatha stand. All das wusste er nicht. Er wusste nicht, wie viel unsagbare Schwierigkeiten er haben wird, welche Entbehrung und Verfolgung und Angriffe von den Pharisäern und Schriftgelehrten folgen werden. Das wusste er alles nicht. Es ist auch gut so, dass wir es nicht wissen. Es ist gut so, dass wir nicht wissen, was als Christen auf uns zukommt, sondern dass wir unser Leben vertrauensvoll in Gottes Hand legen dürfen. In dem Wissen, dass ganz gleich, was in meinem Leben geschieht, Gott auch das in seiner Hand hält und er, der Ewige, Allwissende, Allgegenwärtige, weiß sowieso, was für mein Leben das Beste ist und hat längst einen Blick auch in die Zukunft, den ich gar nicht habe. Der Allwissende Gott weiß genau, was morgen und übermorgen und am letzten Tag meines Lebens geschieht. Ich weiß das nicht. Und diesem Allwissenden Gott darf ich mich anvertrauen. Vielleicht mag Matthäus Folgendes gedacht haben, wenn es irgendeine Chance gibt, mein verfuschtes Leben zu ändern, dann jetzt. Vielleicht ist das der Grund, warum er sofort aufgestanden ist, den Tisch zur Seite geschoben hat, sein Geld liegen gelassen hat und gesagt hat, ja Jesus, ich folge dir nach. Wenn Jesus mich, elenden Versager, liebt, mag er gedacht haben, was hält mich auf? Mein Leben kann eine neue Richtung bekommen. Mein Leben kann neue Sinnerfüllung bekommen. Mein Leben kann ein spannendes Abenteuer mit Jesus werden. Das wird er im Bruchteil von Sekunden gedacht haben. Und so steht er ohne Zögern auf. Schaut nicht auf Menschen, achtet nicht auf die Römer, auf seine Arbeitgeber. Er folgt dieser Aufforderung und folgt Jesus nach. Und sein Leben wird neu. Kommen wir zurück zu Sabine. Sie war leider nicht bereit, mit ihrem alten Leben abzuschließen. Sie war nicht bereit, all das aufzugeben, was ihr so viel Schaden zugefügt hat. Das Nachtleben, das Geld und vieles andere. Sie kehrte zurück nach einem langen Gespräch bei uns in ihr altes Leben. Zurück nach Frankfurt, wo sie damals lebte. Sie war nicht bereit, dem liebevollen Verben Jesu zu folgen. Auch und obwohl ihre Seele so geschrien hat, hat sie dieses tot gemacht und weiterhin betäubt mit Alkohol und Drogen. Erst Jahre später hörte ich etwas von ihr. Sie war in einer besseren Spur. Das Letzte, was ich von ihr gehört habe, war, sie lebt angeblich in der Schweiz und ihr Leben läuft wohl in ganz guten Bahnen. Aber ich habe keinen Kontakt mit ihr. Ich habe sie nie wieder gesehen. Bei Matthäus wissen wir, was geschehen ist. Er durfte nun erleben, was Gott aus seinem Leben macht, wenn wir es ihm anvertrauen, wie viel Segen daraus erwächst. Sein bedingungsloses Ja, ohne Wenn und Aber, zu Jesus, wird gesegnet. Er hat sein altes Leben buchstäblich in den Tod hineingegeben. Jesus Christus hat es ausgelöscht und schenkt ihm ein neues Leben, das nun zur Blüte und zur Entfaltung kommt. Auch diese Botschaft muss unsere Welt hören. Gott ist darauf spezialisiert, alte, falsche und sündige Verhalten im Leben auszustreichen. Er vergibt alles, ohne Ausnahme, ganz gleich wie schwer und wie groß unsere Verfehlungen waren oder sind. Er beginnt mit uns immer völlig neu. Nichts aus der Vergangenheit bleibt. Alles darf ich ablegen. Ich weiß, dass es manchmal nicht leicht ist. Und wenn Misshandlung und schwere Erlebnisse da sind, braucht man auch Hilfe. Vielleicht sogar auch therapeutische Gespräche. Vielleicht dauert sowas auch lange. Vielleicht brauche ich eine Kur oder eine Reha-Maßnahme. Keine Ahnung. Aber auch das weiß Gott. Und auch da hat er Wege und Mittel, wie die Vergangenheit, die uns so oft Fußangeln umwirft, wie man sie abstreifen kann. Die Bibel gebraucht nicht umsonst immer wieder von Christen, die bewusst anfangen, mit Jesus Christus zu leben, das Bild eines neugeborenen Babys. Gott schenkt ein neues Leben und alles darf neu werden und es darf neu gestaltet werden. Aber das bedeutet auch, dass ich mit konsequentem Glauben handle und Jesus nachfolge, aufgebe. Ein neues Lebensmotto soll man werden. Das Alte zählt nicht mehr in meinem Leben. Ich möchte mich nun nach dem Reich Gottes ausstrecken und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann darf ich vertrauen, dass Gott mir alles das schenkt, was ich tatsächlich zum Leben brauche. Auch das sind Wege, die sind nicht immer leicht, diese Umkehrprozesse. Und auch hier brauchen manche Menschen sehr intensive und sehr persönliche Begleitung. Der Mann, der sein bisheriges Leben dem Geld hinterhergejagt war, wird nun ein bettelarmer Jünger Jesu, aber unermesslich reich, weil seine Seele in Frieden lebt mit Gott und mit Jesus Christus. Und weil er erlebt, wie Gott für ihn sorgt. Er bekommt alles, was er zum Leben benötigt. Vielleicht nicht diesen Reichtum, den er mal hatte. Aber das, was er tatsächlich zum Leben benötigt, das schenkt Gott ihm. Und darüber hinaus ein Leben in unbeschreiblicher Herrlichkeit nach seinem Erdenleben in der Gegenwart Gottes. Matthäus wird ein bedingungsloser Nachfolger, der sich ganz in den Dienst Gottes stellt. Der Name Matthäus bedeutet jetzt Geschenk Gottes. Er hat bewusst diesen Namen gewählt, Levi abgelegt und diesen Namen Matthäus gewählt. Ich bin ein Geschenk Gottes. Jesus Christus hat mich mir geschenkt. Ich darf leben und glücklich sein. Wenn wir uns das weitere Leben anschauen, so sehen wir, er war einer der 12 Jünger. Er war einer der Apostel, der ein gewaltiges Evangelium, das Matthäus-Evangelium, geschrieben hat. Und er diente Jesus zeitlebens. Ein verfuschtes Leben wird neu, weil Matthäus bereit war, Jesus Christus nachzufolgen. Und das bringt mich zur zweiten Aussage. Es gibt Hoffnung für Menschen, deren Leben in einer Krise steckt. Die zweite Chance, die Matthäus bekommt, nutzt er sofort. Wir sehen das hier in dem Text, es steht ja dort an der Wand. Er feiert noch am selben Abend eine Party. Er lädt alle ein und sagt, ihr müsst das alles hören. Auch ihr müsst es verstehen. Er kannte sie, die Pharisäer und die Zöllner und die Sünder und die Heruntergekommenen. Er kannte sie, er hat sie alle eingeladen. Gott hat mein Leben neu gemacht. Er kann auch euer Leben neu machen. Er lädt Jesus Christus und die Jünger ein. Eine sogenannte Matthäus-Party. Aus Dankbarkeit bereitet allen ein Essen zu seiner großen Freude, dass er nun ein neues Leben führen darf. Und dann kommen die frommen Gesetzeslehrer. Die stören sich natürlich daran. Sie haben kein Interesse an Jesus. Sie haben kein Interesse, dass dieser elende Sünder in Kontakt mit Gott treten kann. Sie wollen keine. So nach dem Motto, du musst erstmal dein Leben in Ordnung bringen. Du musst erstmal das und das leisten. Und wenn du das geleistet, dann können wir vielleicht mal drüber reden, ob du ansatzweise auch bei Gott ankommen kannst. Nein, wir dürfen zu Gott so kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht erst verändern. Wir werden so angenommen, wie wir sind. So, wie wir sind. Ja? Und das erklärt Jesus jetzt am Beispiel des Kranken. Der Kranke benötigt den Arzt Jesus Christus, damit er gesund werden kann. Wer von sich überzeugt ist, dass er nicht krank ist, dass er gerecht ist, dass bei ihm alles in Ordnung ist. Och Gott, brauche ich eigentlich nicht. Mein Kühlschrank ist ja voll, mir geht's gut und was weiß ich. Ja, nett, wenn ich mal irgendwie mal Gott brauchen sollte in meinem Leben, kann ich ja immer noch mal irgendwann zu Gott kommen. Aber jetzt brauche ich das nicht. Ja, was soll Jesus da auch machen? Kann er nichts machen, oder? Aber wenn ich weiß, dass ich die Hilfe brauche, dass ich allein in meinem Leben eben nicht klarkomme, dann wird Jesus da sein. Und dann wird er uns helfen. Denk mal an die Geschichte, finden wir übrigens auch in der Bibel, nicht, wo ein Pharisäer und auch ein Zöllner beten. Ja, tolle Geschichte. Der Pharisäer stellt sich vorne und sagt, ey Gott, ich bin so ein cooler Typ, den besten, den du hast, so ein tolles Pferd im Stall. Ich faste, ich gebe dir Geld, ich leiste was, ich habe sozialdiakonische Aktivitäten, ich bin richtig gut. Und der da hinten, dieser Zöllner, der da steht, Sonnenabschaum, danke, dass ich so nicht bin, Gott. Und der Zöllner hört das Gebet natürlich und denkt, oh, ich Elender, ich bin so ein Versager, ich habe so viel falsch gemacht und hat nur einen einzigen Satz drauf, Gott sei mir Sünde gnädig. Und Jesus sagt, wer geht gerechtfertigt nach Hause? Der so viel gute Leistung bringt oder der mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommt? Und er sagt, der mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommt, der wird von Gott angenommen. Nicht der meint, was er für ein toller Typ ist. Mit Sicherheit nicht. Und das ist auch für uns heute eine ganz wichtige Aussage. Ich darf kommen, so wie ich bin. Ich möchte jetzt gleich ein Gebet sprechen. Ich zeige es dir schon mal, da kommt es an der Wand gerade in der Folie. Dieses Gebet möchte ich sprechen. Das ist ein Gebet, wo ich persönlich einen Anfang machen kann, Jesus Christus nachzufolgen, wenn ich das in meinem Leben noch nicht gemacht habe. Oder wenn ich es mal vor Jahren gemacht habe, mein Leben ist in eine ganz schiefe Spur gekommen und ich möchte irgendwie wieder zurückkehren in diese gerade Spur. Das gilt für uns heute, das gilt aber auch für die Menschen, die das im Internet nachhören oder mithören. Ja, dieses Gebet wird Jesus Christus hören. Und wenn ich es vom Herzen her ehrlich meine, dann wird er mich als sein Kind annehmen, ganz persönlich. Ich möchte dieses Gebet langsam beten und ihr könnt das oder sie können das je nachdem im Herzen mitbeten und Jesus Christus wird das dann hören. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, ich habe nicht nach dir gefragt und deinen Willen nicht beachtet. Ich bin Wege gegangen, die dir nicht gefallen haben. Ich weiß, dass das falsch war. Bitte vergib mir meine Fehler, vergib mir meine Sünden. Vater, ich möchte zu dir zurückkehren und ein neues Leben beginnen. Ich danke dir, dass du mir in Jesus Christus ewige Erlösung anbietest. Ich nehme dieses Angebot im Glauben an. Mein Leben möchte ich nun mit Jesus Christus teilen. Jesus, ich möchte nach deinem Willen leben und dir nachfolgen. Ich danke dir, dass du mich annimmst, so wie ich bin, dass du mir meine Schuld vergeben hast, mich erlöst hast und zu einem Kind Gottes gemacht hast. Amen. Wenn jemand dieses Gebet mitgesprochen hat jetzt oder mitgebetet hat, auch im Internet, biete ich gerne an, dass wir uns darüber noch unterhalten können oder für die Menschen im Internet eben schicken Sie mir eine E-Mail, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Amen.